lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel.
Ja.
Wir als Podcaster und viele unserer Hörerinnen und Hörer, wir sehen ja die Tatsache, dass wir uns heute nicht nur Geschichten aus der Geschichte, sondern auch ganze Bücher erzählen lassen können, mittlerweile als ziemlich normal an.
Ja, das stimmt.
Daniel, wir sind ja ein Geschichte-Podcast, deswegen frage ich dich, weißt du, wann eigentlich die ersten Hörbücher produziert wurden?
Die ersten Hörbücher? Na, ich schätze mal, dass man die auf Langspielplatte vielleicht sogar schon vorher, na, ich schätze mal Langspielplatte, sagen wir mal in den 50er Jahren.
In den 30er
Jahren. Oh, 30er Jahren.
In den 1930er Jahren wurden schon Bücher auf Schallplatten verkauft, produziert unter anderem von der American Foundation for the Blind. Aha. Unter diesen Werken waren zum Beispiel jene von William Shakespeare, aber auch die US-amerikanische Verfassung. Und die Deutsche Blindenstudienanstalt gründet dann im Jahr 1954 die Blindenhörbücherei. Aha. Und dort waren natürlich erst einmal die Werke von Goethe und Schiller zu hören. Seither hat sich aber viel getan und heute brauchen wir keine Plattenspieler mehr, um uns Hörbücher anzuhören. Wir brauchen nicht einmal mehr CDs. Wir brauchen eigentlich nicht einmal mehr MP3-Dateien, ja, weil heutzutage können wir das alles über unser Smartphone machen. Und im Fall von BookBeat das Ganze sogar mit einer Flatrate. Mit der monatlichen Flatrate von BookBeat hast du Zugriff auf über 100.000 Hörbücher und es werden jeden Tag mehr. Du kannst sie streamen und du kannst sie sogar offline hören und einfach so viele Hörbücher anhören, wie du in die ca. 720 Stunden packen kannst, die ein durchschnittlicher Monat hat. Und wer jetzt Lust drauf bekommen hat, 716 Stunden im Monat mit Hörbüchern zu füllen, die restlichen vier sollen für unseren Podcast reserviert bleiben, kann es jetzt sogar mit einem Gratis-Monat BookBeat Premium machen. Dazu einfach auf bookbeat.de/Geschichte gehen oder bei der Anmeldung den Gutscheincode Geschichte eingeben und einen Monat lang gratis hören. Und wer es machen will wie in den 1930er Jahren, BookBeat verfügt auch über eine große Auswahl der Werke des Barden von Avon. Wie immer gibt es alle Infos zu BookBeat und unserem Gutscheincode auch direkt in unseren Shownotes.
Sehr gut. Aber ich finde es sehr gut, Richard, dass du vier Stunden für Geschichten aus der Geschichte abgezogen hast.
Naja, mehr oder weniger, ja. Wer weiß, ob vielleicht einmal eine längere kommt. Ende der Werbung. Ja gut, Daniel, jetzt sind wir angekommen bei Folge 312. Weißt du noch, was wir in Folge 311 besprochen haben?
Ja, in Folge 311 hast du eine Geschichte erzählt von, also du hast die Geschichte von einem der größten Kriege des 16. Jahrhunderts erzählt. Mhm. Und zwar ging es mal wieder nach Japan und China und Korea.
Vor allem Korea, ja. Ja, wir haben schönes Feedback gekriegt dazu. Ich habe ganz, also nicht am Anfang, sondern ich habe im Laufe meiner Erzählung auch ein Computerspiel erwähnt. Und natürlich gibt es auch noch ein anderes Computerspiel, das hier relevant ist, und zwar Age of Empires 2, weil, das haben mir einige Hörerinnen und Hörer mitgeteilt, eine Spezialeinheit in diesem Spiel, wenn man Korea spielt oder gegen Korea spielt, sind die Schildkrötenschiffe.
Ja, die waren ja auch dein Anlass eigentlich mit der Geschichte, die Geschichte zu recherchieren.
Richtig. Ich habe mir dann auch die Bilder angeschaut, die, also wie sie dargestellt werden in diesem Spiel. Mhm. Und sie begehen da den gleichen Fehler, der auch hin und wieder gemacht wird, nämlich dass die Abdeckung, also das, wie das oberste Deck abgedeckt wird, dass es so aussieht, als wäre es aus Metall. Aha. Ist aber tatsächlich höchstwahrscheinlich nicht aus Metall gewesen. Das ist was ja heutzutage auch noch viel diskutiert wird. Ich habe dann noch einmal nachgelesen in Samuel Hawleys Buch über den Imjin War und er zitiert nämlich hier die Aufzeichnung bzw. das Tagebuch von Yi Sun Shin, dem großen Admiral, dem Helden Koreas. Und das sind im Grunde die einzigen Aufzeichnungen, die wir zur Verfügung haben, um überhaupt Vorstellung davon zu haben, wie diese Schiffe ausgeschaut haben. Mhm. Das heißt, er beschreibt dann eben, dass es einen Kopf gibt, der also quasi einen Drachenkopf, und aus diesem Drachenkopf werden Kanonen geschossen, und beschreibt, dass eben das Deck versehen ist mit so Eisenspitzen, die dafür sorgen sollen, dass wer auch immer das Boot entern will, sich dabei wehtut und tunlichst nicht tut. Mhm. Ein weiteres schönes Feedback noch direkt auf unserer Seite in einem Kommentar, und zwar von Bianca, die selbst in Kyoto wohnt, und sie zitiert ein Gedicht, in dem die drei japanischen Machthaber, die ihr erwähnt habt, vorkommen, also Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. Und in diesem Gedicht wird klar gemacht, wie unterschiedlich die Stile dieser drei Herrscher waren. Und zwar am Beispiel eines Kuckucks. Oder Nobunaga, da ist der Satz: Wenn der Kuckuck nicht singt, dann bringe ich ihn um. Ja, weil er war der Brutale, der so ein Drittel Japan vereint hat. Und Toyotomi Hideyoshi, dessen Zugang ja ein anderer war, bei ihm heißt: Wenn der Kuckuck nicht singt, dann versuche ich ihn zum Singen zu bringen. Und Tokugawa Ieyasu, der ja ungefähr 250 Jahre Frieden in Japan eingeleitet hat, bei dem heißt es: Wenn der Kuckuck nicht singt, warte ich, bis er singt.
Sehr schön.
Schön, oder?
Ja, sehr schön.
Noch ein paar andere sehr schöne Insider-Infos, wenn man will, gibt es noch in diesem Kommentar. Mhm. Kann man auf unserer Seite nachlesen unter der Folge.
Die Kyoto ist ja der Ort, wo auch der Nasenschrein ist, oder?
Genau, den erwähnt sie nämlich auch.
Ja, spannende Folge, Richard. Und danke. Ja, vielen Dank für das Feedback.
Spannende Folge. Wir haben Feedback gekriegt von jemandem, der gemeint hat, dass wir zu allem sagen, es ist spannend.
Ja, weil es ist ja halt auch so. Was soll man machen?
Er hat gesagt, wir können auch mal sagen, hochinteressant.
Ach so, okay.
Das ist hochinteressant, aber nicht spannend.
Verstehe. Das ist so ein bisschen wie auch quasi oder sehr gut. Das sind manche
sind diese Dinge, die ich immer versuche, jedes Mal, wenn ich es sage, denke ich mir, ah, verdammt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt.
Naja.
Aber es ist schwierig, wenn man diese Folgen zusammenschreibt, da schreibe ich nie quasi rein. Ja. Schreibe ich auch nie rein. Aber es kommt dann im Laufe des Erzählens einfach. Was soll man tun?
Naja. Das ist schon interessant, weil manche Dinge häufen sich ja auch bei dir, andere als bei mir manchmal, aber sie ändern sich auch manchmal. Also ich habe zum Beispiel gar nicht mehr so viel Quasis wie früher, aber ich habe dafür sehr viel sehr Guts.
Du hast viel sehr Guts. Ich sage aber auch oft sehr gut. Das ist, was soll ich sagen? Vieles ist einfach sehr gut. So wie vieles Spannendes. Ja. Na gut, Daniel, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche dran bist, und ich freue mich schon und frage mich, wohin es diesmal wohl geht.
Richard, das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass er mich zwingt dass er mir die Möglichkeit bietet, mich mit Themen zu beschäftigen, die ich normalerweise links liegen lassen würde und mich normalerweise niemals damit beschäftigen würde. Und heute ist mal wieder so ein Fall. Ich mache was, wo ich eigentlich niemals gedacht hätte, dass ich da mal Bücher dazu lesen werde. Wir springen heute mal wieder ins Mittelalter.
Okay.
Und zwar Ende des 12. Jahrhunderts. Mhm. Und wenn du so an Mittelalter-Klischees denkst, was fällt dir ein, wenn du an Mittelalter denkst?
Ritter.
Sehr gut, Richard. Gleich das Erste. Ich habe eigentlich mit mehreren Nachfragen gerechnet, aber Ritter, ganz genau. Heute geht es um Ritter.
Sehr gut.
Und wir schauen uns dazu das Leben eines Ritters an, der zu Lebzeiten als der beste und größte Ritter bezeichnet wurde.
Aha.
Und wir haben ja alle eine gewisse Vorstellung von Rittern, also wie die aussehen, wie die sich verhalten. Schon allein deshalb ja, weil die medial in Filmen und in Büchern einfach sehr oft vorkommen. Mhm. Und diese Figur des Ritters ist einfach wahnsinnig beliebt. Deshalb denkt man auch, oder deshalb hast du jetzt auch sofort an Ritter gedacht, als ich Mittelalter gesagt habe. Aber es gibt natürlich nicht den Ritter. Also wenn man sich das historisch anschaut, dann ist es so, dass sich das Rittertum über einige Jahrhunderte entwickelt und auch nicht überall gleich war. Daher muss man aufpassen, dass man nicht, also man kann nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja, sind ja 1000 Jahre ungefähr.
Genau. Aber du weißt, mich interessieren oft vor allen Dingen immer so die Anfänge von Dingen. Mhm. Wir schauen uns aber jetzt nicht an, wie du vielleicht vermuten würdest, den ersten Ritter oder so, den es jemals gab oder von dem wir wissen.
Wir sprechen über den größten Ritter.
Richtig. Wir beschäftigen uns mit der Entstehung der Form, die wir heute noch für das klassische Rittertum halten. Mhm. Und dafür springen wir ins 12. Jahrhundert. Das hat zu tun mit Mythen und Sagen, die sich da an den Königs- und Fürstenhöfen stark verbreiten. Hat zu tun mit dem Angevinischen Reich unter Heinrich II. Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Und hat zu tun mit dem schon erwähnten größten Ritter aller Zeiten. Kennst du eigentlich Guillaume le Maréchal?
Guillaume le Maréchal, nein.
Das ist der Ritter, um den es heute gehen wird. Mhm. Er hat auch einen englischen Namen, nämlich William Marshall. Kennst du dich eigentlich mit Rittern aus? Weil du bist eigentlich der Mittelalter-Experte unter uns.
Nein, ich bin kein Ritter-Experte. Also die so Prinzipien, prinzipielle Geschichten über das Rittertum und so weiter schon. Aber jetzt, dass sie die unterschiedlichen Ausformungen von Jahrhundert zu Jahrhundert, was dann auch Ausrüstung und solche Geschichten oder was es kostet, Ritter zu sein und wie sich das auch unterscheidet von dem, was man landläufig denkt. Solche Dinge schon, aber jetzt nicht irgendwie spezifisch.
Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie viel...
Eine lange Antwort, um zu sagen, nein.
Dann schauen wir mal, wie viel du davon, was ich jetzt erzählen werde, schon weißt. Der Guillaume le Maréchal, der wurde für viele Ritter im ausgehenden 12. Jahrhundert so das Role Model. Also er war einer der Ritter, dem viele nachgeeifert haben, der aber dann später in Vergessenheit geraten ist. Also er taucht schon noch in manchen Chroniken und Texten auf, aber er gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Wir wissen aber trotzdem sehr viel über ihn. Es ist nämlich eine Biografie aufgetaucht in den 1880er Jahren. Und das ist ein außergewöhnlicher Text, weil das ist so eine Verschronik, L'Histoire de Guillaume le Maréchal. Und die ist zeitgenössisch verfasst worden, also kurz nach seinem Tod, wohl von seinem Sohn bzw. von seiner Familie in Auftrag gegeben. Und der Text ist dann um das Jahr 1226 entstanden oder fertig geworden und ist sehr umfangreich. Also dieser Text besteht aus 19.214 achtsilbigen Verszeilen. Also fast 20.000 Verszeilen. Ist ungewöhnlich, dass es so eine ausführliche Biografie wirklich von Geburt bis zum Tod über einen Nichtgeistlichen gibt. Das ist also sehr selten. Mhm. Und den Autor erkennen wir nicht. Er stellt sich vor im Text als Johann, also als Jean. Und er hat wahrscheinlich den Guillaume nicht selbst gekannt, weil er schreibt, dass er sich auf schriftliche und mündliche Berichte gestützt hat, die ihm Freunde von Guillaume gegeben haben.
Weil du gerade gesagt hast, Jean, es ist ein bisschen früher als diese Folge, die ich gemacht habe über die vielen Jeans, oder? Vielen ja, Johanns.
Genau.
Aber es ist offenbar ein Name, der lange Zeit sehr beliebt war.
Kommen in dem Fall nicht so viele Jeans vor. Tatsächlich der einzige jetzt in der Folge. Es kommen jetzt mehrere Heinriche vor. Also dieser Jean oder dieser Johann, der hat auch selbst recherchiert, also der hat ja zum Beispiel auch Zugriff auf das Familienarchiv, aber es ist halt schon klar natürlich, dass der Text aus ganz vielen Anekdoten und Geschichten besteht, die jetzt nicht unbedingt so passiert sein müssen, die ihn aber halt auch immer so in gutes Licht drücken. Deshalb muss man inhaltlich, wenn man diesen Text sich anschaut, natürlich schon aufpassen. Gleichzeitig muss man aber sagen, gibt der Text halt einen einmaligen Blick in die Welt der Ritter. Also der Text zeigt uns nämlich so, wie haben die sich um 1200 einen perfekten Ritter vorgestellt. In dem Text erfahren wir es nämlich, weil er, der Guillaume le Maréchal, wird dort als der größte Ritter aller Zeiten bezeichnet. Mhm. Und also in diesem Text heißt es eben, er wäre der beste Ritter gewesen, den es jemals gab oder geben wird. Und so erklärt sich jetzt auch der Folgentitel und warum ich das auch jetzt so angeteasert habe. Das ist ein historisches Zitat und keine Tatsachenbehauptung, dass wir heute über den größten Ritter aller Zeiten sprechen.
Ja, also du sorgst schon mal dafür, dass das Feedback, das wir diesbezüglich kriegen, nicht ganz so massiv ist,
genau,
wie es sein würde, wenn du ihn tatsächlich als den größten Ritter aller Zeiten bezeichnetest.
Ganz genau. Also das ist stammt nicht von mir, das ist ein historisches Zitat und auch ganz viele Bücher über ihn sind genauso betitelt. Also und deshalb haben sich auch viele Historikerinnen und Historiker haben sich schon an ihm und an diesem Text auch abgearbeitet. Aber kommen wir mal zu Guillaume. Der wurde in den 1140er Jahren geboren und zwar in eine politisch recht instabile Welt. Also das ist eine Phase, die in der englischen Geschichtsschreibung als The Anarchy, also die Anarchie bezeichnet wird, weil diese Zeit geprägt ist von sehr vielen Bürgerkriegen. Und das Königreich, das aus diesen Bürgerkriegen heraus entsteht, das sieht aus heutiger Perspektive seltsam aus, weil es war kein zusammenhängendes Reich und bestand vor allen Dingen aus dem Königreich England und der westlichen Hälfte Frankreichs. Mhm. Und das war das sogenannte Angevinische Reich. Hört sich auf Deutsch auch ein bisschen seltsam an, ist quasi das eingedeutscht Angevinisch von Anjou, weil es benannt ist nach der Herrscherdynastie Anjou-Plantagenet. Mhm. und deshalb eben Angevinisches Reich. Das Königreich Frankreich war zu der Zeit viel kleiner als das heutige Frankreich, also da waren die Kapetinger an der Macht und deren Herrschaftsgebiet war zu dem Zeitpunkt im Grunde nur das Gebiet um Paris, also das Gebiet der Ile-de-France. Und vielleicht noch kurz zur politischen Vorgeschichte. Im Norden Frankreichs, also in der Normandie, haben sich ja die Normannen niedergelassen, daher auch der Name. Und einer von denen, der Wilhelm, hat 1066 England erobert, das war ja auch Wilhelm der Eroberer. Und es gab von da an jetzt also ein anglo-normannisches Königreich, also die haben England regiert und eben auch die Normandie, also den Norden Frankreichs. Und es hat zur Folge, dass die Herrscher und die Fürsten häufig den Ärmelkanal überqueren müssen, weil die hatten ja das Herrschaftsgebiet auf beiden Seiten. Mhm. Und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass Mitte des 12. Jahrhunderts mehr Angehörige des Hofs durch Ertrinken gestorben sind, als durch Kämpfe für die Krone.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja nicht ganz ungefährlich gewesen, mit dem Schiff unterwegs zu sein damals.
Ganz genau. Und so beginnt jetzt auch unsere Geschichte, nämlich mit einer der folgenreichsten Schiffskatastrophen der Geschichte. Am 25. November 1120. Hast du schon mal vom Weißen Schiff oder vom Blanche Neuf gehört?
Nein.
Das Blanche Neuf, also das Weiße Schiff, ist vor der Küste der Normandie untergegangen. Die waren gerade auf dem Weg nach England und auf dem Schiff waren ganz viele Adlige und Fürsten, unter anderem der englische Thronfolger William Atheling. Die Partie an Bord war höchstwahrscheinlich sehr betrunken, weil Wein ausgeschenkt wurde. Und dann sind die eben spät nachts losgefahren, sind gegen den Felsen des Schiffes untergegangen und am Ende hat nur eine Person die Katastrophe überlebt und der englische Thronfolger ist dabei gestorben. Und diese Schiffskatastrophe gilt quasi als eine der folgenreichsten der Geschichte, weil jetzt kommt es in England zu einem langen Bürgerkrieg und zu einem Dynastiewechsel. Um das kurz zu machen, der König Heinrich I., der versucht, seine Tochter als Nachfolgerin zu installieren, das ist die Mathilda. Die kann sich während des Bürgerkriegs aber nicht durchsetzen, sondern erst ihr Sohn, der wird dann nämlich als Heinrich II. Den Thron besteigen und dieses angevinische Reich begründen. Also Heinrich I. ist an der Macht, sein Sohn William Atheling stirbt, er versucht seine Tochter zu installieren, aber das funktioniert quasi nicht. Es kommt zu einem über 20-jährigen Bürgerkrieg und am Ende kommt Heinrich II. An die Macht und begründet das angevinische Reich. Mhm. Der wird 1154 dann englischer König. Da ist Guillaume also schon auf der Welt und mit ihm, also dem König und seinen vier Söhnen, wird Guillaume jetzt auch viel zu tun haben. Also um das mal zu spoilern, er wird in den Dienst jeder dieser Söhne treten. Der Heinrich hat vier Söhne, die für diese Geschichte relevant sind. Darunter Heinrich den Jüngeren, der eigentlich Thronfolger werden sollte. Mit dem wird Guillaume sehr viel Zeit verbringen und der wird einer seiner wichtigsten Vertrauten werden. Der nächste Sohn, der wichtig ist, ist Richard Löwenherz, einer der bekannteren englischen Könige.
Ja, und deswegen auch so cool, weil er Richard heißt.
Ach so, verstehe.
Und mit Österreich-Bezug natürlich.
Genau, da werden wir ganz kurz noch drüber sprechen nachher. Mhm. Und der nächste wichtige Sohn von Heinrich ist noch Johann Ohneland. Und Johann Ohneland, der bleibt erstmal außen vor, weil er blieb eben fast ohne Land, im Gegensatz zu den anderen Brüdern. Aber hier auch ein Spoiler, es ist dann tatsächlich seine Linie, die dann über die nächsten Jahrhunderte den englischen Könige stellen werden. Mhm. Guillaume wächst im Südwesten Englands auf. Sein Vater stammt eigentlich aus der Normandie, deshalb eben auch Guillaume le Maréchal, also seine Vorfahren kommen eben aus der Normandie. Sein Vater stammt aus dem niederen Adel und hat dann Karrierepläne für seinen zweitgeborenen Sohn. Also Guillaume ist der zweitgeborene Sohn. Der Erstgeborene bekommt quasi das Erbe und für den Zweiten braucht es eben eine andere Karriere. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist eine kirchliche Karriere und die andere ist die kriegerische Karriere.
Ja, ich glaube, es ist ja, wenn es zum Beispiel drei Söhne gegeben hat, dann war es also der erste erbt, der zweite wird Krieger, der dritte geht ins Kloster.
Genau. Und so war es hier auch. Also Guillaume soll eben Ritter werden und er soll quasi in den Krieg ziehen. Und dazu wurde er, als er dann Teenager war, 1160 in die Normandie geschickt, also in die alte Heimat seines Vaters, zu einem Fürsten, wo er dann das Kriegshandwerk lernen soll. Und also er soll dort lernen zu reiten und mit Waffen umzugehen und dann eben am Ende Ritter zu werden. Mhm. Genau in dieser Zeit bilden sich jetzt viele der Rituale, Bräuche und Verhaltensweisen aus, die das Rittertum prägen. So ein Ritter war zunächst ja einfach nur ein berittener und gepanzerter Krieger. Also Reiten und die Ausrüstung waren teuer, daher war das was für den niederen Adel, die auch mehr Zeit hatten zu trainieren. Aber wir werden gleich sehen, bei Guillaume wird das Rittertum zu einem Beruf. Wenn man sich das so historisch anguckt, dann ist es so, dass sich die Ritter als fester Bestandteil und wichtigen Bestandteil von einem Heer durchsetzt, so unter den Karolingern im 8. und 9. Jahrhundert. Und entscheidend ist jetzt aber, dass sich da so ein eigenes Standesbewusstsein entwickelt. Also die bilden dann eine eigene Kultur mit eigenen Ritualen aus. Und das hat eben gleichzeitig auch so eine soziale Komponente. Die entwickeln dann so ein Ethos der Ritterlichkeit, der entsteht da. Und der wird mit ganz vielen Tugenden verbunden, also mit Verhaltensweisen, die man eben erwartet von so einem Ritter. Also so diese klassischen Sachen, Treue, Tapferkeit, Großzügigkeit, Demut, Höflichkeit, solche Sachen. Also es etabliert sich da so ein Verhaltenskodex. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet zu dieser Zeit? Also warum so jetzt im 12. Jahrhundert diese eigene Standeskultur und dieser Verhaltenskodex? Und es hat unter anderem zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass sich zu dieser Zeit an den Höfen ein Heldenepos etabliert, der dort wahnsinnig beliebt wird. Und zwar ist es die Geschichte um König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Da kommt ja wahrscheinlich einer der bekanntesten Ritter überhaupt vor, also einer der bekanntesten Sagenritter überhaupt, nämlich Sir Lancelot. Und dieser Artus-Mythos, der verbreitet sich jetzt an den europäischen Höfen. Und die gibt es zwar schon länger, also einzelne Teile dieser Sage, die kursieren schon deutlich länger, aber im 12. Jahrhundert werden die durch einen Bestseller populär. Dieser Bestseller ist die Historia Regum Britanniae. Und dieser Text inspiriert jetzt ganz viele Schriftsteller, die das aufgreifen. Und es kommen ganz viele Artus-Romane auf den Markt. Und der Artus-Roman, muss man wirklich sagen, der wird in dieser Zeit zu einem der am meist gelesenen literarischen Genres. Und das ist auch die Zeit übrigens, wo die Tafelrunde erstmals vorkommt, in einem Roman im Jahr 1190. Mhm. Und weißt du eigentlich, warum Tafelrunde? Also warum gibt es die Tafelrunde? Beziehungsweise warum ist dieser Tisch eine Tafelrunde?
Ich habe keine Ahnung.
Also die Tafelrunde geht tatsächlich auf diesen runden Tisch zurück. Den hat Artus eingeführt, damit es keine Streitigkeiten um die besten Plätze gibt. Mhm. Und mit diesen Geschichten um König Artus etablieren sich jetzt Vorstellungen von den ritterlichen Tugenden. Und es gibt eine interessante These dazu. Diese angevinischen Herrscher, die hatten für ihre Legitimation ja keine eigenen Mythen oder Ideologien. Also diese Dynastie ist ja relativ jung an der Macht. Das heißt, die brauchen auch Geschichten, auf die sie sich beziehen können. Ihre Herkunft geht quasi auf Wilhelm den Eroberer zurück. Und die können jetzt nicht sich auf die Karolinger beziehen, so auf Karl den Großen oder auf irgendwie die älteren englischen Könige. Mhm. Und diese Artus-Geschichte oder dieser Artus-Mythos ist jetzt die Alternative für die. Und die beziehen sich jetzt auf die. Also das ist jetzt quasi deren Entstehungsmythos, weil schon zu Lebzeiten förderte quasi Richard Löwenherz zum Beispiel die Legendenbildung um sein Leben und seine Taten. Der hat auch zum Beispiel nach den Gebeinen von König Artus graben lassen. Sein Vater Heinrich II., der hat zum Beispiel Dichter gefördert am Hof, die Artus-Geschichten schreiben sollten. Der hat auch nach den Gebeinen von König Artus suchen lassen. Und sein Sohn, also der Richard Löwenherz, der hat ja auch behauptet, dass sein Schwert das Excalibur ist, also das Schwert von König Artus. Mhm. Also die haben sich explizit versucht, an diesen Artus-Mythos anzuhängen. Mhm. Neben den Artus-Geschichten sind es natürlich die Kreuzritter, also die christlichen Ritter, die Vorstellung von Rittertum prägen und ja auch in die Welt raustragen, weil das ja auch mit der Forderung verbunden war, dass die Ritter ein höheres Ziel anstreben mussten. Also die durften ja nicht einfach nur berittene Söldner sein, sondern die hatten halt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, der sie gerecht werden mussten. Und das ist eben auch ganz stark verbunden mit dem Rittertum und mit dem christlichen Rittertum. Wie kann man sich jetzt den Guillaume als Ritter vorstellen? Der hat natürlich Pferde, klar, als ein berittener Krieger, ein Schwert, eine Lanze mit circa 3 Metern, die aus Eschenholz ist. Er hat ein Kettenhemd, diese Plattenpanzer, die man kennt als Rüstung, die wir heute so typisch mit Rittern verbinden, die gibt es dann erst einige Zeit später. Mhm. Er hat so eine gepolsterte Mütze und eine Haube mit Kettenringen. Dieses Kettenhemd, es konnte ja auch Teil des Kettenhemdes sein, aber es konnte ja auch so einzeln sein. Und drüber dann so einen eisernen Helm. Und diese Helme, die sehen auch ganz unterschiedlich aus über die Jahrhunderte hinweg. Mhm. Und er hatte natürlich noch so ein Schild, also man war schon relativ bepackt auf so dem Pferd.
Ja, aber dafür hast du ja auch das Pferd, das du Sachen dranhängen kannst. Ja,
ganz genau.
Wenn's ihn nicht brauchst.
Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nämlich die Frage, warum sich zu dem Zeitpunkt auch die Ritter in der Form durchsetzen. Und es gibt die Idee, dass das mit dem Steigbügel zusammenhängt, der im frühen Mittelalter sich durchsetzt, was nämlich erst den Einsatz der Lanze ermöglicht in der Form. Also erst durch den Steigbügel war es möglich, mit der Lanze zu stoßen. Vorher hat man Speere benutzt.
Ah, interessant. Ich habe nämlich, gibt es denn auch diese Theorie, dass der Steigbügel verantwortlich ist für den Aufstieg der Mongolen, glaube ich auch? Weil sie dadurch hands-free reiten können und Pfeil und Bogen verwenden etc. Ja, die Hunnen gibt es ja auch. Die, genau. Also ich weiß nicht, ob es Aufstieg der Hunnen oder der Mongolen ist. Auf jeden Fall ein Reitervolk.
Ganz genau, ja. Bei den Karolingen und auch, also vorher auch schon diese Reiter, diese gepanzerten Reitertrupps, die gibt es auch schon unter den Merowingern als Reaktion darauf, weil die sich überlegen wollen, wie sie kriegerisch darauf reagieren. Und dieses Rittertum entsteht dadurch dann. Bei Guillaume ist es so, dass er jetzt nach einigen Jahren der Ausbildung, also im Jahr 1166, wurde er dann zum Ritter und er war jetzt auf der Suche nach Arbeit. Also es ist so, dass das Ziel war, sich einem Herrn, einem Herzog, einem Fürsten oder einem König anzuschließen. Man wurde dann in deren Gefolge aufgenommen und kämpft dann, wenn es soweit ist. Und diese Herren haben dann die Ritter finanziert und haben ihnen dann auch bei besonderen Leistungen Lehen zum Beispiel gegeben, also Land, das sie quasi auch bewirtschaften konnten. Aber diese Ritter mussten jetzt quasi auch in Friedenszeiten beschäftigt werden. Mhm. Noch dazu waren die ja sauteuer, also die Pferde waren teuer, die Ausrüstung war teuer, der ganze Unterhalt dieser Krieger waren sehr teuer. Das heißt, man musste irgendwie schauen, dass die im Training bleiben, nicht auf dumme Gedanken kommen, also zum Beispiel marodierend durch die Lande zu ziehen, was auch passiert ist. Und deshalb hat man, also das ist zum Beispiel eine der Begründungen, warum dann Ritterturniere ins Leben gerufen wurden, dass man eben so organisierte Wettkämpfe hat, wo die unter kontrollierten Bedingungen gegeneinander antreten und dann auch Ruhm erwerben können und auch Geld verdienen können. Und letztendlich, also nach einiger Zeit oder nach einigen Jahrhunderten, werden diese ritterlichen Kampfspiele im Grunde zum Kern und Höhepunkt auch dieser ritterlichen Kultur und in späteren Jahrhunderten im Grunde auch sogar der adligen Kultur. Also man übernimmt quasi auch diese ritterlichen Tugenden im Grunde dann eigentlich für den ganzen Adel. Mhm. Wir kennen ja vor allen Dingen das Tjostieren bzw. das Lanzenstechen als so Element von Ritterturnieren. Das ist allerdings was bei Guillaume noch nicht vorkommt. Also das ist erst später. In Westfrankreich macht man dieses Lanzenstechen erst 100 Jahre später, kommt das so in Mode. In der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, da hieß das Ritterturnier im Grunde Krieg nachspielen unter chaotischen Verhältnissen. Also es gab auch keine Zuschauer, also es ging auch nicht darum, dass es eine Unterhaltungsshow für andere ist. Es ging wirklich darum, den eigenen Kampfgefährten zu zeigen, was man für ein guter Ritter ist. Die Ritter haben sich da in offenem Gelände getroffen, haben zwei Gruppen gebildet und dann sind die halt aufeinander los. Und das Ziel war es, Gefangene zu machen und den eigenen Herrn zu beschützen. Also wenn die in einer Gruppe dabei waren, wo der eigene Herr dabei war, musste man den natürlich beschützen und aber gleichzeitig auch Gefangene nehmen. Und das Gefangene nehmen war sehr wichtig, weil das hat bedeutet, dass man Lösegeld bekommen hat. Also man hat einen Gefangenen gemacht, die haben dann Lösegeld gezahlt, beziehungsweise die haben Lösegeld versprochen und dann hat man wieder weitergekämpft. Das heißt, so ein Turnier konnte auch richtig, also wenn man gut war, konnte man richtig lukrativ sein.
Also Moment, die Leute gefangen nehmen und dann Lösegeld fordern, das ist tatsächlich gefordert worden.
Ja, das ist tatsächlich gefordert worden.
Achso, ich habe gedacht, das ist dann halt auch so spielerisch.
Na, also wir werden gleich sehen, der Guillaume wird jetzt richtig reich durch diese Turniere, weil er wahnsinnig gut ist.
Okay.
Also schon bei seinen ersten Turnieren war der wahnsinnig erfolgreich. Bei seinem ersten Turnier hat er sich den lukrativsten Gegner gesucht, der im gegnerischen Team war. Der Philipp von Vallon. Und den hat er gefangen genommen. Der hat sich ergeben, also es war so, er hat sich die Zügel von seinem Pferd bemächtigt und konnte ihn dann quasi dann aus dem Feld ziehen und hat ihn dann überwältigt. Der Philipp von Vallon hat sich dann ergeben und hat dann versprochen, Lösegeld zu zahlen. Und dann hat er ihn wieder freigelassen und es ging weiter. Und am Ende des Tages ist dann abgerechnet worden und da hat er dann von dem Philipp von Vallon einiges bekommen. Ich glaube, einige also Geld und auch einige Pferde, die er da von ihm mitnehmen konnte.
Okay.
Und so kommt Guillaume jetzt zu einem kleinen Vermögen, weil er von Turnier zieht. Und es bildet sich jetzt so ein fester Plan an namhaften Wettkämpfen und die klappert man halt dann so ab als Ritter. Und er ist halt sehr erfolgreich, tut sich dann auch mit anderen Rittern zusammen, die sich dann auch den Gewinn teilen und dann eben gemeinsam dann am Feld kämpfen. Mhm. Und nach einiger Zeit, also er ist jetzt gefestigt, hat einen guten Ruf als Ritter oder als Turnierritter. Nach einiger Zeit fasst er jetzt den Plan, dass er nach England zurück will, wo seine Familie lebt und wo es aber keine Turniere gibt, weil die sind unter Heinrich II. Verboten. Er schließt sich jetzt seinem Onkel an, dem Earl von Salisbury. Und das kann man sich so vorstellen, er war jetzt eben im Gefolge von seinem Onkel unter einer von mehreren Rittern und die warten jetzt eben drauf, bis sie gerufen werden. Und es dauert auch nicht lange, dann ruft nämlich Heinrich II. Den Earl von Salisbury und sagt, er soll an einem Feldzug teilnehmen in Aquitanien. Aquitanien war das Gebiet im Süden Frankreichs, also das war Teil des Angevinischen Reichs, weil Heinrich II. Hat seine Frau, war nämlich die Eleonore von Aquitanien. Und es gibt aber da immer wieder Aufstände. Das ist dann übrigens das Gebiet, also Aquitanien, das er dann erstmal seinem Sohn Richard Löwenherz gibt zum Herrschen. Mhm. Jedenfalls also der Earl von Salisbury und die Königin Eleonore sind mit Guillaume jetzt, also unter anderem Guillaume, da jetzt in Aquitanien unterwegs und die geraten jetzt in den Hinterhalt. Und die Königin kann entkommen, der Earl wird getötet und Maréchal wird verwundet am Bein gefangen genommen. Er überlebt die Verletzung und die Königin Eleonore ist jetzt bereit, ihr Lösegeld für ihn zu zahlen. Und so kommt Guillaume jetzt also frei und wird Teil ihres Gefolges. Mhm. Und er ist jetzt quasi schon nochmal einen Schritt weiter Richtung Königshof. Er ist jetzt also schon mal im Gefolge der Königin. Und jetzt ist es so, der König, Heinrich II., der macht sich jetzt langsam Gedanken, was so seine Nachfolge betrifft. Und die soll jetzt sein ältester noch lebender Sohn antreten, nämlich Heinrich der Jüngere. Der sollte später mal Heinrich der Dritte werden. Wird auch im Englischen The Young King genannt. Ich habe aber ja vorhin schon verraten, er wird nicht Heinrich der Dritte. Also diese Hoffnungen, die werden sich zerschlagen. Aber das weiß der König ja zu einem Zeitpunkt noch nicht. Und so lässt er seinen Sohn jetzt militärisch ausbilden. Und Guillaume, der ein bisschen mehr als 10 Jahre älter ist, wurde jetzt sein Kampf- und Waffenlehrer. Mhm. Und so wurde er zu einem der wichtigsten Ritter des Thronfolgers und bald auch zu seinem Vertrauten. Und er war jetzt nochmal einen Schritt näher am Zentrum der Macht. Also er kommt von der Königin jetzt zum Thronfolger. Der junge König, der wurde auch schon mal gekrönt, also um die Nachfolge auch fix zu machen. Allerdings kommt jetzt unter den Söhnen Unzufriedenheit auf. Unterstützt werden sie auch von ihrer Mutter. Und die Söhne rebellieren jetzt 1173. Sie wollen nämlich das Land gleich aufteilen und nicht erst warten, bis der Vater stirbt. Und das führt jetzt dazu, dass das Reich droht, auseinanderzubrechen. Der Guillaume bleibt seinem Herrn treu, also er bleibt Heinrich dem Jüngeren treu. Und der junge König und seine Verbündeten initiieren jetzt Aufstände im gesamten Königreich. Und das befindet sich jetzt schon wieder im Bürgerkrieg. Allerdings gelingt es jetzt dem Heinrich II., diese Rebellion niederzuschlagen. Also der König lässt jetzt aber milde walten. Also seine Söhne werden nicht hart bestraft. Es ist allerdings so, dass der junge König, also der Heinrich der Jüngere, der sucht sich jetzt ein neues Betätigungsfeld. Mhm. Und ab 1176 ist er und mit ihm Guillaume die nächsten Jahre unterwegs von Turnier zu Turnier und die beiden, oder nicht nur die beiden, aber diese Gruppe dominiert jetzt die Welt der Ritterturniere. Und daher kommt jetzt auch der Ruf als der beste Ritter der Welt, weil die jetzt wahnsinnig erfolgreich an diesen Turnieren teilnehmen. Also er soll mal gesagt haben, also der Guillaume, dass er über 500 Gefangene genommen hat in dieser Zeit. Und das bedeutet halt, die haben also Ruhm und Reichtum. Die haben da sehr viel verdient und sehr viel Ruhm bekommen und waren eben sehr bekannt in dieser Zeit als die besten Turnierritter.
Also 500 insgesamt, nicht während eines Turniers.
Nee, genau, 500 insgesamt in diesen Jahren.
Okay.
Also die machen jetzt wirklich einige Jahre nichts anderes, als von Turnier zu gehen und dort zu kämpfen. Mhm. Und dem König, dem Heinrich II., ist das gar nicht so unrecht, weil er merkt, dass das bedeutet, also dass dieser Ruhm, den sein Sohn da mit diesen Turnieren auch bekommt, auch auf ihn positiv zurückschlägt, weil es quasi auch so ein bisschen, also gute Werbung für das Königreich ist, dass sie da so den erfolgreichsten Turnierritter haben. Mhm. Und Guillaume war eben der beste Begleiter, den er da hatte. Und laut seiner Biografie, also der Biografie von Guillaume, ist er natürlich bescheiden geblieben, trotz dieser Erfolge, was folgende Anekdote bestätigt. Es gab ein Turnier und nach diesem Turnier sollte der beste Ritter des Tages gekürt werden. Dem sollte so ein Speer überreicht werden. Und eine Rittertugend war ja Bescheidenheit. Daher haben viele, die da teilgenommen haben, abgelehnt und gesagt, nee, wir haben diesen Speer natürlich nicht verdient. Darunter war zum Beispiel Philipp von Flandern. Und dann sind sie am Ende auf Guillaume gekommen und haben gesagt, ob er nicht ein würdiger Preisträger ist. Und haben sie ihn aber nicht gefunden, weil er war irgendwie verschwunden und dann haben sie ihn gesucht. Und dann finden sie ihn bei einem Schmied, den Kopf auf der Arbeitsfläche. Und der Schmied hat gerade versucht, den eingeschlagenen und verbeulten Helm vom Kopf zu kriegen. Weil der hat sich wohl durch den Schlag so verbogen, dass er den nicht mehr runterbekommen hat. Und er hat den Speer natürlich erstmal abgelehnt, hat ihn dann doch entgegengenommen.
Mhm. Sag mal, vielleicht kommst du da auch noch zu sprechen drauf, aber wie ernst ist da gekämpft worden bei diesen Turnieren? Sind da regelmäßig Leute gestorben?
Es ist schon sehr ernst gekämpft worden und es sind auch einige gestorben. Das Gefährlichste war es wohl, vom Pferd zu fallen und dann von dem Pferd niedergetrampelt zu werden. Von den Waffen her war es so, dadurch, dass die alle ja gepanzert waren, da ist nicht so viel passiert, aber es gab natürlich schon diverse Knochenbrüche, Fleischwunden und solche Dinge.
Okay, das heißt, also es hat nicht dann irgendwie jemand versucht, einen anderen tatsächlich abzustechen und solche Geschichten?
Also soweit ich das in zumindest einigen Büchern jetzt gelesen habe, ist es nicht so, dass die da wirklich auch reihenweise gestorben sind, sondern es waren, wenn dann, Unfälle.
Ja.
Und jetzt kommen wir ins Jahr 1182 und es kommt schon wieder zu Familienstreitigkeiten. Es kam zum Krieg unter den Brüdern diesmal. Der Vater schlägt sich auf die Seite von Richards und während dieser Kämpfe ist Heinrich der Jüngere jetzt vermutlich an der Ruhr erkrankt. Jedenfalls stirbt er im Mai 1183. Und damit stirbt sein Arbeitgeber, Heinrich der Jüngere, damit eben auch der designierte Nachfolger von Heinrich II. Und Guillaume ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Herrn und nach einem neuen Arbeitgeber. Und er hat, wenn man sich das nochmal anschaut, ja schon zweimal gegen den aktuellen König rebelliert. Also er hat sich schon an zwei Aufständen gegen ihn beteiligt. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass er ihn jetzt aufnimmt in sein Gefolge. Bevor es aber soweit ist, muss er noch eine langwierige Aufgabe übernehmen. Und zwar, der Heinrich der Jüngere hat ihn gebeten, am Totenbett seinen Umhang nach Jerusalem zu bringen. Und das macht er auch. Er verbringt jetzt insgesamt 2 Jahre im Heiligen Land, kehrt dann Anfang 1186 wieder zurück nach Westeuropa. Und jetzt also kommt er ins Gefolge von Heinrich II., der ihn am Hof aufnimmt. Mhm. Und wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, er hangelt sich jetzt also von Nachfolger zu Nachfolger. Jetzt stirbt dann Heinrich II., sein Nachfolger wird Richard Löwenherz, der nimmt ihn auch wieder auf in sein Gefolge. Und das bei ihm ist ja auch interessant, bei Richard Löwenherz, der ist einige Zeit nicht da, beziehungsweise einige Zeit nicht da ist und fast untertrieben. Bei ihm ist es so, dass er während seiner ganzen Regierungszeit nur 6 Monate überhaupt in England ist, weil er dann erstmal am 3. Kreuzzug teilnimmt und dann in Gefangenschaft gerät von Kaiser Heinrich VI., der ihn über 1 Jahr gefangen hält. Mhm. Und ein interessanter Funfact ist da, seine Frau, die Frau von Richard Löwenherz, Berengaria, die hat England nie betreten. Und sie ist damit die einzige englische Königin, die niemals auf der Insel war. In dieser Zeit jetzt, also auch während der Abwesenheit von Richard Löwenherz, ist Guillaume Teil des regierenden Rates in England. Und Richard, er nennt ihn dann auch zum Earl Marshal und gibt ihm den Titel Earl of Pembroke. Und deshalb ist unter anderem zum Beispiel auch der Wikipedia-Artikel von ihm, lautet auch William Marshall, the first Earl of Pembroke. Mhm. Also der lautet nicht auf Guillaume le Maréchal. Die französische Version ist aber wohl die, die er zu Lebzeiten auch quasi für sich verwendet hat. Mhm. Nachdem, ja, einige Zeit später stirbt dann also Richard Löwenherz und es übernimmt, wie ich schon angedeutet habe, der letzte verbliebene Sohn von Heinrich II., nämlich Johann Ohneland. Und auch ihm dient er jetzt. Also letztlich ist er jetzt unter jedem angewinischen König im Einsatz. Seine Turnierzeit ist jetzt allerdings vorbei. Jetzt gewinnt er aber immer mehr politischen Einfluss. Und interessant ist, dass seine Erfolge und sein Ruf als Ritter ermöglichen ihm das überhaupt erst. Also diesen Aufstieg, der geht nämlich jetzt noch weiter, weil er wird jetzt sogar zum Regenten Englands, zum Hüter des Königreichs. Und die Geschichte ist so, der König, also Johann Oneland, der ist sehr unbeliebt. Die englischen Fürsten rebellieren und daher macht er jetzt einige Zugeständnisse. 1215 kommt es zur Unterzeichnung der Magna Carta. Die Magna Carta ist eine Urkunde, wo dem Adel politische Freiheiten gegenüber dem englischen König zugestanden werden. Und an dem Text soll sich übrigens auch Guillaume mit beteiligt haben. Und es ist so, dass Johann Oneland jetzt, unter ihm bricht jetzt dieses angevinische Reich zusammen. Und zwar also nur der französische Teil, weil den Teil am Festland, den verliert er jetzt. Also den kann er auch nicht mehr rückerobern. Er versucht es zwar, aber das scheitert. Das heißt, ihm bleibt jetzt noch England oder die Krone in England. Und obwohl er jetzt den Fürsten die Zugeständnisse gemacht hat durch die Magna Carta, kommt jetzt doch wieder zu einem Bürgerkrieg, weil die englischen Barone weiterhin aufbegehren und die Kapetinger jetzt auch nach der englischen Krone greifen. Und die englischen Barone, die bieten jetzt dem französischen Prinzen, dem Ludwig dem Löwen, an, ob er nicht die Krone haben will. Und der nimmt natürlich gerne an und kommt nach England. Und der Prinz Ludwig landet im Jahr 1216 mit einem Heer französischer Ritter in England und zieht ungehindert nach London, lässt sich allerdings nicht krönen, sondern empfängt die Barone in der St. Paul's Cathedral und gibt da quasi einen Treueeid, bekommt da einen Treueeid, wird aber nicht gekrönt, also oder lässt sich da noch nicht zum König krönen, will zuerst mal England erobern und das tut er jetzt auch. Also von da macht er sich jetzt dran, von London aus wirklich Stück für Stück gelingt es ihm jetzt, Gebiete zu erobern und sein Siegeszug scheint jetzt eigentlich unaufhaltsam. Also eigentlich wirkt es jetzt so, dass er in relativ kurzer Zeit England erobern wird und dann hat Johann Oneland im Grunde auch keine Chance mehr. Und damit scheint auch die Zukunft von Guillaume sehr, sehr ungewiss. Und da kommt jetzt was Überraschendes, nämlich der König stirbt. Johann Oneland stirbt 1216 relativ plötzlich. Und es ändert jetzt die Situation nochmal komplett, weil sein Sohn, der Heinrich, ist noch ein Kind, der ist erst 9. Und jetzt scheint eigentlich die Situation verloren. Also der französische Prinz hat im Grunde schon halb England erobert. Und da kommt jetzt Guillaume ins Spiel und rettet jetzt den Anjous die Situation. Nämlich, er setzt sich jetzt für den neuen König ein, bleibt ihm also loyal gegenüber. Und das macht auch so ein bisschen seinen Ruf aus, dass er als Ritter eben trotzdem treu geblieben ist, obwohl die Situation ausweglos war. Er übernimmt jetzt nämlich die Vormundschaft über den noch unmündigen Königssohn und übernimmt auch die Führung im Regentschaftsrat. Also er wurde jetzt zum Regenten Englands. Und eine Maßnahme ist, dass sie so schnell wie möglich den Heinrich krönen lassen. Also er wird jetzt als 9-Jähriger zum Heinrich III., zum König von England gekrönt. Und sie einigen sich mit den Baronen auf eine geänderte Fassung der Magna Carta. Und so lassen die sich auch wieder beruhigen. Und dann kommt es jetzt eben zum Showdown mit dem Prinz Ludwig. Und auch darum kümmert sich jetzt der inzwischen 70-jährige Guillaume, der nämlich jetzt an der Spitze des Heeres gegen die Armee des französischen Prinzen zieht. Am 20. Mai 1217 kommt es zur Schlacht von Lincoln. Und die können sie für sich entscheiden, und zwar angeblich, weil es zu einem Zweikampf kommt auf dem Schlachtfeld zwischen Thomas von Le Perche und dem Guillaume le Maréchal. Und im Zweikampf besiegt er also jetzt durch einen Lanzenstoß den gegnerischen Befehlshaber. Und so wird also der Prinz Ludwig geschlagen und von der Insel vertrieben. Er muss dann auch im Frieden von Lambeth auf seine Ansprüche auf den englischen Thron verzichten und nach Frankreich zurückkehren. Dadurch konnte sich jetzt als Heinrich III. Behaupten, zumindest in England. Die Besetzungen in Frankreich waren ja verloren. Und seine Linie stellte jetzt die englischen Könige von England bis ins Jahr 1485. Und Heinrich III. Hat insgesamt 56 Jahre dann regiert. Guillaume hat das aber dann nicht mehr miterlebt. Also seine Führung ist zu verdanken, dass die Anjous an der Macht geblieben sind in England und eben nicht in Personalunion mit Frankreich von den Kapetingern regiert wurde. Der Guillaume ist dann kurze Zeit später im Mai 1219 gestorben und ein paar Jahre später hat dann seine Familie die Biografie in Auftrag gegeben, die dann eben 1226 fertig geworden ist, aber erst im 19. Jahrhundert dann wiederentdeckt wurde. Und Richard, ja, das war meine kleine Geschichte des Rittertums und den besten Ritter der Welt, den Guillaume le Maréchal, der übrigens in der Temple Church in London begraben ist.
Großartig. Eine sehr spannende Geschichte, Daniel. Tatsächlich spannend. Sehr gut. Also ich muss sagen, am Anfang, als du gesagt hast, du machst was über den größten oder den besten Ritter aller Zeiten, da habe ich mir schon gedacht, schwierig, wie lässt sich das quantifizieren? Ja. Aber jetzt, so wie du es jetzt erklärt hast, lässt sich sogar tatsächlich recht gut quantifizieren, weil er ja dieser Turnierritter war lange Zeit und hier ja zu seiner Größe gekommen ist. Und hier kann man ja auch sagen, gut, so und so viele Leute hat er gefangen genommen und dadurch Lösegeld en masse lukriert.
Genau.
Ja, sehr gut.
Und diese, im Grunde ja. diese Turniererfolge haben ihm ja auch erst den sozialen Aufstieg ermöglicht. Er kam ja aus einem niederen Adel, also es wäre niemals möglich gewesen, dass er tatsächlich auch bis zum Regenten aufsteigt.
Ja. Schau, die Folge, die ich letztes Mal gemacht über den Imjin-Krieg.
Ja.
Das wäre alles nicht passiert, wenn Hideyoshi sich überlegt hätte, gut, anstatt dass sie jetzt meine Daimyos irgendwo anders hinschickt, lasse ich sie einfach Turniere ausführen.
Ganz genau.
Dann hätten die auch ihre Übung gehabt und hätten sich abreagieren können. Und es wäre gar nicht nötig gewesen, in Korea einzufallen.
Ja.
Und nur noch mal für die zeitliche Einteilung, das ist jetzt Hochmittelalter, gell?
Genau. Hm. Ja, genau, das ist wirklich so klassisches Hochmittelalter. Hm.
Weil diese Plattenpanzer, von denen du vorhin gesprochen hast, das ist dann eher Spätmittelalter eigentlich, oder?
Genau, ja, genau, das kommt dann später.
Diese prunkvollen, wo es dann auch die von den Königen gibt, die so wahnsinnig schön sind, die aber halt keine einzige Minute während einer Schlacht gesehen haben.
Genau, die vor allen Dingen geglänzt haben und poliert wurden.
Ja, genau.
Aber das ist auch genau, da ändert sich dann auch im Spätmittelalter auch das Turnierwesen, weil da war dann das Lanzenstechen sehr beliebt und da haben sich diese Turniere auch in die Städte verlagert.
Mhm. Das Wort Turnier kommt ja eigentlich dann auch von diesem Vorgang, dass du reitest und dann quasi wieder umdrehst, oder?
Genau, das ist Wenden. Genau, von dem französischen Wort für Wenden, glaube ich, heißt es.
Tournee.
Genau.
Ja. Sehr gut. Ist das ein Hinweis gewesen, Daniel?
Ja, also in dem Fall war es ein Hinweis von Tobias, der mich auf die Geschichte hingewiesen hat. Und wenn du mich noch fragst, ob es denn auch Literatur dazu gibt.
Bin mir sicher, dass es kein einziges Buch über ihn gibt.
Also es ist wirklich in dem Fall so, dass es halt viel zu viel gibt. Es gibt halt 1000 Bücher über und Texte über das Thema, also über Ritter natürlich sowieso und auch über Guillaume le Maréchal. Zwei Bücher, die ich gelesen habe, kann ich auf jeden Fall hier empfehlen. Zum einen von David Crouch, das Buch William Marshall und mehr auf Sachbuch getrieben, also mit dem Ziel, auch ein breiteres Publikum zu erreichen. Gibt es auch auf Deutsch das Buch von Thomas Asbridge, Der größte aller Ritter und die Welt des Mittelalters.
Die Welt des Mittelalters, auch wieder sehr, sehr spezifisch, oder?
Absolut. Warum ich die Geschichte auch gemacht habe und deshalb habe ich ja gesagt, so für mich auch eine fremde Welt und gut, dass wir diesen Podcast machen, dass ich sowas auch mal überhaupt mich mit solchen Themen beschäftige, ist, weil ich so Hochmittelalter und Westeuropa relativ wenig Ahnung habe und auch dieses Angevinische Reich ja total spannend ist auch, also erstens mal, weil ich dieses Konstrukt vorher noch nie wahrgenommen habe. Also mir war nicht klar, dass es diese Personalunion von Westfrankreich und England lange Zeit gab und dass Richard Löwenherz damit drin hängt. Das war mir wirklich nicht klar. Und der zweite Punkt, den ich sehr spannend fand, ist, dass da eben diese Vorstellung von Rittertum durch diese Artus-Legenden sich so stark verbreiten und eben aus diesen Gebieten heraus sich so stark verbreiten, weil eben diese Artus-Legenden von da ihren Ursprung nehmen und quasi dann über Europa verteilt werden.
Es ist lustig, weil es bedeutet ja im Grunde auch, dass unsere Vorstellung davon, wie Ritterswesen sein muss, die ist im Grund stark beeinflusst davon, wie die Leute damals beeinflusst waren von der Art und Weise, wie es sein sollte, wie es aber nie wirklich war. Ja?
Ganz genau.
Das heißt, diese Artus-Mythos, das hat quasi ein Bild vermittelt, das so nie existiert hat, aber nach diesem Ideal haben sie es dann gebaut quasi.
Ganz
das
genau,
heißt,
ja.
Im Grund ist damals schon alles mehr Schein als Sein gewesen. Und deswegen kann man es eigentlich heutzutage den Leuten gar nicht vorhalten, wenn sie dann auch das Rittertum und so weiter so romantisieren. Ja? Also so, was dann ja auch im 19. Jahrhundert en masse passiert ist,
ja.
Das ist ja, oder 18., das sind ja Dinge, die sind völlig normal, und wenn man sieht, dass im Grunde das eigentliche Ritterswesen im 13. Jahrhundert so beeinflusst war von einer Sage, dann ist es gar nicht wahnsinnig außergewöhnlich und sehr verzeihbar eigentlich.
Ja, das ist aber wirklich ein guter Punkt, also weil das haben wir nämlich ganz oft in der Geschichte, und wir sehen es auch in der Gegenwart, dass wir von einem Idealbild ausgehen und denken, das müsste so sein, aber in Wirklichkeit gab es diesen Idealzustand quasi so gar nicht.
Mhm. Ja. Also ich meine, da glaube ich schon, dass die Romantik und so weiter, dass die da einiges zu tun hat. Also so diese Bilder, die man über das Mittelalter hat, auch so alles immer dreckig und alles immer gefährlich, ich meine gefährlich war es, aber brutal und all solche Geschichten, das sind ja alles Sachen, die in den letzten paar Jahrhunderten bei uns so tradiert worden sind.
Ja.
Die natürlich dann am Idealbild jetzt nicht ideal im Sinn von wahnsinnig schön, sondern aber auch ideal im Sinn von als sich absetzen oder sich differenzieren von einer Gesellschaft, wie sie vorher war. Ja. Und das dann natürlich die Brutalitäten und solche Dinge noch rausstreichen.
Also das ist, finde ich, gerade bei dem beim Rittertum interessant, weil ja diese Figur des Ritters einfach eine so wahnsinnig beliebte ist. Also es gibt wahrscheinlich wenig Figuren, die so beliebt sind und wirklich jeder auch eine Vorstellung davon hat. Also ich glaube, wenn man Ritter sagt, hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf.
Ja, der Cowboy vielleicht
noch. Ah, Cowboy, stimmt, der ist auch sehr, sehr beliebt. Aber Ritter ist schon
auch so genau, ist auch so romantisiert.
Ja. Eine Sache muss ich vielleicht noch ergänzen, weil sonst kommt es bestimmt in den Kommentaren. Es gibt noch eine Linie, die auch ganz stark die Ritter prägt. Ich habe das kurz angedeutet, nämlich dieses Miles Christianus, also der Ritter als christlicher Soldat. Das ist quasi natürlich auch was über das Christentum, ich habe das angedeutet, ja, über die Kreuzzüge natürlich verbreitet wird.
Mhm. So die Tempel, dann die ganzen unterschiedlichen Orden,
genau,
und so weiter, die Rittersorden, die ja dann eigene Kriege geführt haben.
Ganz genau.
Gegen ganze Länder. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Ganz genau. Aber bei denen eben auch wird es ganz deutlich, dass die Ritterschaft wird quasi eine eigene Berufsgruppe quasi, die auch einen eigenen Ethos haben und eben auch mehr sind als nur berittene Söldner, sondern die eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben.
Daniel, eine schöne Geschichte. Ich würde sagen, ich bin neidisch, dass du es gemacht hast, aber andererseits so dieses Ausmaß dieser Geschichte und vor allem auch diese komplizierten Konstrukte, Frankreich, England, ich bin schon jedes Mal bei jeder meiner Folgen über den 100-jährigen Krieg, bin ich schon fast verzweifelt an dieser Komplexität. Ja.
Ja.
Und das ist ja natürlich auch interessant, weil ungefähr 100 Jahre nachdem deine Geschichte endet, beginnt ja dann eigentlich der 100-jährige Krieg.
Ja.
Der ja basiert eigentlich auf diesem auf diesem Herrschaftsverhältnis in Frankreich und England eigentlich.
Ja.
Das heißt, diese Fragmentierung Frankreichs, also des geografischen Frankreichs, hat ja noch bis dorthin angehalten eigentlich.
Ja, wir haben jetzt ja schon mehr Folgen gemacht, wo wir auch über das Verhältnis England und Frankreich und so gesprochen haben. Das ist wirklich wahnsinnig komplex.
Ja, hat viel beeinflusst eigentlich zu jener Zeit die Geschicke Europas.
Ja. Wobei, so, wenn man sich so die Gebiete denn jetzt heutigen Deutschlands anschaut, da war es halt auch ein mega Flickenteppich. Also auch nicht unbedingt einfach.
Ja, ja. Na, eh nicht. Deswegen mache ich auch wenig Folgen drüber. Also mit diesen ganzen, ich will gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Ich krieg Kopf, wenn ich nur die Karte vor mir sehe. Gut.
Ja.
Daniel, schöne Geschichte und schöne Folge. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog?
Na, ich würde sagen, gehen wir weiter zum Feedback-Hinweis-Blog.
Gut. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. Da ist die Adresse feedback@geschichte.fm. Wer direkt auf unserer Seite kommentieren will, kann man unter jeder Folge, macht es, indem er oder sie auf geschichte.fm geht. Auf Twitter sind wir auch mit geschichte.fm. Auf Facebook sind wir unter dem gleichen Namen zu finden. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, uns bewerten, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich bei Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Sebastian, Oliver, Thomas, Georg, Susanne, Philipp, Dennis, Ralf, Michael, Andreas, Jürgen, Christine, Anja, Judith, Bettina, Stefan, Markus, Maximilian, Kilian, Enrico, Judith, Kerstin, Felix, Urs, Gero, Alexander, Dominik, Mario, Wilma, Lennart, Laura, Floris, Martin, Nils, Leo, Chantal, Katharina, Moritz, Jan, Günther, Christopher, Oliver, Katharina, Rolf, Judith und Georg. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Also ich glaube, die Lanzen meiner Playmobil-Männchen, die waren nicht spitz. Quasi, hast du gesagt. Oh, du hast wahnsinnig gesagt.
Oh, quasi, quasi,
quasi,
quasi,
quasi, quasi, quasi.